Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Er soll zum Start-up-Hotspot werden, der Brainergy Park in Jülich. Ein Ort für Gründer unter anderem aus dem Bereich erneuerbare Energien. Was genau hinter diesem Projekt steckt und was es für den Strukturwandel in der Region tun kann, unter anderem darüber spricht Joachim Frielingsdorf von der Energieagentur NRW mit Bernhard Hoffschmidt, dem Geschäftsführer der Brainergy Park Jülich GmbH. Herzlich willkommen zur 29. Folge des Podcasts der Energieagentur NRW.
Herr Professor Hoffschmidt, Sie sind lange in der Energieforschungslandschaft in Nordrhein-Westfalen unterwegs und Sie sind deshalb auch in dem soeben erschienenen Energieforschungsbericht des Landes Nordrhein-Westfalen vertreten. Dort findet sich auch unser heutiges Thema, der Brainergy Park hier in Jülich und das Startup Village im Brainergy Park. Bevor wir hier gleich näher einsteigen, schenken Sie mir doch eine Einschätzung zur nordrhein-westfälischen Energieforschungslandschaft. Ist die wirklich so facettenreich, wie man so hört?
Ja, das ist sie wirklich. Das liegt einfach daran, dass wir eine Region sind, in der das Vergangene schon sehr, sehr viel hervorgebracht hat. Das heißt, wir sind einfach in der konventionellen Technik, was wir heute als konventionell bezeichnen, also alles, was irgendwie auf fossilen Energieträgern zum Beispiel beruht, sehr erfahren. Wir wissen, die Kohle, heute haben wir unser Problem damit, aber eigentlich hat sie dieses Land natürlich über 100 Jahre ganz nach vorne gebracht. Ganz nach vorne heißt, wir haben viele Universitäten, die sind divers aufgestellt. Das heißt, wir sind im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland natürlich hervorragend positioniert. Die Frage ist, sind wir immer an der richtigen Stelle unterwegs? Jetzt komme ich aus der Solarenergie, das ist das, was ich jetzt die letzten 30 Jahre gemacht habe. Und wenn ich da zurückblicke, dann sehe ich schon viel Zeit, die ich dazu verwendet habe, mit diesen neuen Gedanken, was man denn anders machen könnte, überhaupt Gehör zu finden. Aber heute ist dieses Gehör überall da und unsere Forschungseinrichtungen aus Deutschland haben sich schon lange darauf eingestellt und wir sind auch dort an den verschiedenen Strängen unterwegs, was man dort alles tun kann und tun muss in der Zukunft.
Was ist das denn?
Kohleausstieg, will ich nur sagen, eine riesige Herausforderung. Wir wollen in sehr kurzer Zeit unser gesamtes gesellschaftliches Leben, sage ich mal, dekarbonisieren. Und da sind wir nicht nur beim Strom. Wir denken ja immer so, der Strom ist, den brauchen wir nur grün zu bekommen, ist die Welt gerettet. Naja, von dem, was wir an Primärenergie verbrauchen, sind das ja gerade mal 20-25%. Und den ganzen anderen Rest, diese 75-80%, die müssen wir uns jetzt auch noch vornehmen. Das heißt, der Verkehr muss dekarbonisiert werden. Es muss die Wärme und Kälte, die wir für Gebäude brauchen, dekarbonisiert werden. Es muss der Luftverkehr, den kann man natürlich unter Verkehr führen, auch dekarbonisiert werden. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Herausforderung, die wir jetzt aufgrund des Klimawandels in sehr kurzer Zeit bewältigen.
Ja, dann lassen Sie uns doch bitte zu Ihrem jüngsten Baby kommen, dem Brainergy Park. Wie kommt es zu diesem Namen?
Was man unschwer heraushören kann, ist der Brain. Das ist der Hintergrund. Also das, was wir an Wissen im Kopf tragen, das soll hier zu Wertschöpfung führen. Mhm. Jetzt müssen wir uns, wenn wir Jülich, ein Ort, ich glaube, Sie finden in Europa keinen vergleichbaren, der so viele Wissenschaftler pro Einwohner hat. Da sind wir bestimmt spitze.
Das glaube ich auch.
Wenn wir aber betrachten, und da müssen wir selbstkritisch sein, wie viel ist dann vor Ort wirklich hier in Jülich an Wertschöpfung entstanden durch die Wissensschöpfung, die hier stattgefunden hat, ist das überschaubar. Das liegt daran, dass die Forschung natürlich international aufgestellt ist. So ein Forschungszentrum wie das DNR überhaupt nicht anders. Wir gucken natürlich nicht, was unten vor unseren Füßen steht, sondern wir blicken irgendwo in die Ferne. Mhm. Und die Ideen wandern natürlich überall dahin und auch mal lokal. So, jetzt haben wir hier die Region, die sich ändern müssen, muss anders aufstellen. Da hat man jetzt zum Thema genommen, und das glaube ich ist auch sehr richtig, wie kann ich mehr von dem Brain, der hier vor Ort vorhanden ist, in lokale Wertschöpfung bringen. Und der Brainergy Park ist ein Gewerbepark, der auf dem Brain der Region fußen soll und hier zu Wertschöpfung führt. Und genau das ist der Grund, warum man diesen Namen gewählt hat, um hier nahe Umsetzung und Transfer und damit Arbeitsplätze. Am Ende reden wir hier über Arbeitsplätze, die in dem Sinne nachhaltig sind, dass sie so nach vorne schauen, dass sie so neue Dinge bringen, dass sie sich selber wie so ein Perpetuum mobile immer wieder antreiben. Und das wollen wir hier genau versuchen.
Lassen uns mal so ein paar Kenngrößen des Projekts einfach mal in dieses Mikro werfen. Welche Zahlen haben Sie mir mitgebracht? Und wie ist der Zeitplan vor allen Dingen?
Ja, da muss man ein bisschen die Idee zum Startup Village, was ja jetzt momentan überall auch in den Zeitungen ist, ist dadurch entstanden, wir hatten vor, um diesen Brain hier hinzubekommen, ein Start-up-Innovationszentrum zu machen.
Okay.
Ein Gründerzentrum. Und das tun wir auch. Wir werden morgen den Architektenwettbewerb, werden wir morgen den Preis verleihen, wer das gewonnen hat. Aber wenn wir das dann bauen, dann dauert das einfach noch 3, 4, eher 5 Jahre, bis man einziehen kann. Wir haben aber einen Strukturwandel, der nicht warten kann. Mhm. Wir verlieren Arbeitsplätze in der Region, wir müssen etwas dagegen stellen. Mhm. Und deshalb sind wir übergegangen und haben gesagt, das müssen wir schneller machen. Was können wir schneller machen? Mhm. Und haben uns in den Niederlanden an der Universität von Amsterdam ein sogenanntes Start-up-Village angesehen. Dort ist das mit Seekontainern gemacht. Man hat Seekontainer innen ausgekleidet. Zack, das ist eine kleine Bude. Da sitzt in jedem Container ein Start-up und denkt darüber nach, wie sie ihr Business, wie sie ihre Technik, ihre Ideen umsetzen können. Das fanden wir so faszinierend, weil es auch dort neben repräsentativen Gebäuden stehen, in denen auch so etwas stattfindet, ein wenig alternativ hört sich jetzt an, aber sehr kreativen Raum zu bilden für die, die loslegen wollen, die sich austauschen wollen, die in ihrem Container sitzen, rausgehen und zum nächsten Container sagt mal, wie habt ihr denn das eine Problem gelöst? Man hat ja als Startup viele Probleme. Der Steuerberater, die Rechtsberatung, wie komme ich vielleicht an Fördergelder? Am besten können sich Startups immer gegenseitig beraten, weil das Startup ist auch auf der Höhe der Zeit, hat genau die gleichen Fragen, hat die gleichen Randbedingungen, zwar eine andere Idee, aber von dem Operativen ähnlich. Und das wollen wir hier erzeugen. Und deshalb haben wir gesagt, wir bauen auch ein solches Startup-Village. Allerdings unter deutschen baulichen Randbedingungen können wir es nicht genauso tun wie in den Niederlanden. Wir müssen die NF einhalten und wollen das auch und haben deshalb gesagt, wir bauen Container. Ich würde es eher Module, die wir hier vornehmlich aus Holz bauen werden, aufsetzen, wo ein Startup ein kleines Häuschen hat. Und daraus bauen wir ein Village, nämlich ein kleines Dorf. Mhm. Und unser kleines Dorf sieht ein ganz klein bisschen so aus wie die Zitadelle in Jülich. Daran hat sich der Architekt...
Das ist kein Zufall.
Das ist kein Zufall. Mhm. Und dabei ist es uns gelungen, den Architekten, der dieses Startup-Village in Amsterdam gebaut hat, auch hier hinzuholen. Er hat sich natürlich in der Region umgesehen und überlegt, wie kann man sowas hier bauen? Mhm. Ist dann, wie gesagt... hat sich angelehnt an die Zitadelle hier in Jülich und hat ein kleines Dorf geformt aus 36 solchen Modulen. Das heißt, wir können 36 Startups hier beheimaten. Mhm. Und zwar das schon ab Ende 22.
Das heißt, es gibt dann 36 Module.
36 Module und es gibt ein zentrales Modul. Mhm. Es gibt auch noch Möglichkeiten, so im Grunde eine bühnenartiger Aufbau, um Pitch zu halten. Denn solche Startups, die müssen sich ständig beweisen, die müssen auch dann uns, den Organisatoren gegenüber zeigen, was sie sich überlegt haben. Und werden natürlich gerade insbesondere gegenseitig sehr kritisch betrachtet und werden dadurch besser. Sie bekommen aber auch hier eben Unterstützung, typischerweise, wie man das so ein Innovationszentrum hat, aber eben in der Form eines kleinen Dorfes. Und wichtig für uns ist, das passiert im nächsten Jahr und nicht erst in 5 Jahren.
Sehr gut, das ist sehr gut. Die Geschäftsfelder der Startups. Da haben Sie sicherlich auch Ideen, in welche Richtung es zumindest gehen soll.
Wir haben im Brainergy Park uns nicht jetzt beliebig aufgestellt, sondern wir haben gesagt, wir haben 3 wesentliche Zukunftslinien. Das ist zum einen die Energie, liegt hier in der Region. Das zweite ist die Digitalisierung. Das auch nicht ganz von ungefähr, denn nur 300 Meter von hier aus entfernt gibt es die Fachhochschule Aachen mit einem großen Standort, 5000 Studenten hier, alle im Bereich Technik und insbesondere im Bereich der Wirtschaftsinformatik und der Technomathematik. Und das ist natürlich ein wunderbarer Bezug. Diese braucht man heutzutage für alles eigentlich. Alles ist irgendwie digitalisiert und muss mehr digitalisiert werden, schon im Grunde also diesen Schwerpunkt. Der dritte Schwerpunkt ist die Bioökonomie. Auf diesem Feld würden wir gerne hier möglichst viele Gründungen haben. Heißt aber nicht, dass wir darauf ausschließlich aus sind. Wenn nicht ihr Gründer kommen, die etwas hier machen wollen, dann werden wir erstmal versuchen, ihnen alles zu ermöglichen. Das Weitere, was jetzt Realität geworden ist, viel schneller und auch noch, nachdem wir hier angefangen haben, ist, dass zum Beispiel das Forschungszentrum Jülich, was sehr stark auf dem Bereich Wasserstoff unterwegs ist, zukünftig hier seinen Cluster Wasserstoff aufbauen wird.
Okay.
Ist gerade erst bewilligt worden. 860 Millionen. Und das wird überwiegend im Brainergy Park stattfinden. Insofern werden wir sicherlich sehr viel im Bereich Wasserstoff machen. Wir haben am Brainergy Park im Unterschied zu vielen Gründungsaktivitäten in Deutschland den großen Vorteil, dass wir im Moment schon 52 Hektar haben, wo Planungsrecht besteht. Man kann sofort losbauen. Sie, wenn Sie hier rausgekommen sind, haben Sie die Baggerfahren sehen. Wir werden bis spätestens Februar alle Straßen hier haben. Die Infrastruktur steht dann. Wir haben schon eine ganze Reihe von Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen. Das heißt, sie können hier nicht nur gründen, sie können dann hier wachsen in einem Umfeld. Hier um unser Gebäude herum wird das sogenannte Brainergy Park Village entstehen. Das sind höhere Bebauungen mit Büros in erster Linie und kleineren Laboren. Aber wenn man dann wächst, also aus dem Startup Village, wächst man in diese Bürobereiche hinein, wächst man dann in einen Gewerbepark, wo man auch die Produktion ansiedeln kann, dann würden wir eben, und das ist der ganze Sinn der Sache, den Brain hier halten, in Umsetzung bringen und Wertschöpfung vor Ort, sprich Arbeitsplätze erzeugen. Der Brainergy-Park hat eine ganz klare Aufgabe, 2000 neue Arbeitsplätze hier in Jülich. Das ist die klare Message der Region und deshalb unterstützen das ja diese drei Kommunen, Jülich, Tietz und Niederzier, massiv, weil man hier neue Beschäftigung dem Wegfall aus der Kohle entgegensetzen will.
Und ist so in ihren Visionen, in ihrem Gedankenspiel, in ihrem Plan, gibt es da so eine Art Zeitplan? Also ich nehme an, ich hätte eine gute Idee und würde ein Start-up auf die Welt bringen wollen und würde bei Ihnen vorstellig werden und möchte ganz gerne hier in den Brainergy Park. Wie lange habe ich die Möglichkeit, in dem Urdorf zu agieren? Muss ich irgendwann raus? Oder?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und die kann man auch nicht so ganz eindeutig beantworten. Wichtig ist, man müsste sehr schnell die Erkenntnis haben, ist das, was ich mir vorgestellt habe, überhaupt machbar? Also das ist der Grund, warum man die Startups nicht einfach alleine lässt, sondern ihnen hilft, sich permanent zu hinterfragen. Hier werden sicherlich super Randbedingungen, wir werden vom Bund gefördert, hier ist tolle Rahmenbedingungen. Wir haben diese Sachen erstmal sozusagen kostenlos zur Verfügung. Aber was nützt es, wenn ich einfach da in meiner Bude sitze und irgendwie nicht vorankomme? Deshalb werden wir mit Ihnen, mit diesen Gründungen gemeinsam einen Meilensteinplan festlegen, wann Sie was erreicht haben wollen und zu jedem Meilenstein eben auch nachweisen, was Sie geschafft haben, um sich selbst zu reflektieren. Also was dann passiert ist, da hat einer eine Idee und er gibt vielleicht schon nach 3 Wochen auf, weil er erkannt hat, das ist ja leider gar kein Markt. Das ist gar keine Idee, die ich zu einer Umsetzung führen kann. Aber wenn es greift, dann kann er hier eine gewisse Zeit lang wachsen. Ich sage mal, in so einem Modul kann man am Ende auch zu 6 sein. Aber dann, wenn ich über diese Größe irgendwann hinweggehe, dann muss ich mich verlagern. Und genau aus diesem Grund bauen wir um diesen Raum herum Village-Bereich, wo ich dann hineinziehen kann. Ja. Dann brauche ich auch in der Regel ein bisschen mehr, ich will es nicht Privatsphäre nennen, sondern die Idee, die reift, will auch nicht mehr in jedem Detail jedem erzählen, was man tut, weil ja ihr eigenes Geschäftsmodell auch zu schützen ist. Dann entfernen sich. Also es gibt immer ganz früh, ist es toll, wenn man viel von anderen lernen kann und irgendwann hat man den Status erreicht, man weiß, was man will, man hat einen Markt und will im Grunde auch seinen Markt
und will sein Geld verdienen.
Dann ist man, ich sage mal, zwar noch nicht erwachsen, aber ich würde mal sagen, da ist man im jugendlichen Alter, da will man was Eigenes machen.
Ja. An wen richtet sich das Projekt? Gibt es da Altersbeschränkungen? Sind es die Jungen, die jetzt gerade promoviert haben? Oder darf ich auch als alternder Start-upler bei Ihnen auftreten?
Es darf jeder.
Okay.
Wir haben in der letzten Woche habe ich auch mit einer Schule hier, einer technikorientierten Schule in der Region gesprochen. Auch diese Schüler werden wir hier einladen in das Startup Village, um sich mit den Gründern zu unterhalten, weil die ob ich Gründer bin oder nicht, das muss ich erstmal von der Idee unabhängig machen. Ich würde sagen, es geht erstmal um den Menschen. Ist er ein Gründer oder ist er keine? Oder glaubt er, ein Gründer zu sein? Dann muss er sich fragen, will er diesen Einsatz leisten? Und das ist schon, da brauchen wir nicht drum herum zu reden, das sind ein paar Jahre, in denen man nichts anderes macht. oder wo es sehr schwer ist, noch andere Sachen zu machen. Man muss sich auf die Sache konzentrieren. Das muss ich wollen oder das will ich nicht. Wenn ich aber sage, das will ich unbedingt, dann brauche ich noch lange keine Idee zu haben. Wenn wir heutzutage nach Berlin gucken und ich bin in der Szene auch selber unterwegs, da gibt es Gruppen von, sage ich mal, Gründern, die setzen sich erstmal ein halbes Jahr hin, die wissen noch gar nicht, was sie wollen. Sondern die denken sehr systematisch darüber nach, auf welchem Feld könnte man was tun. Und dann gründen die. Und diese Gründungen sind nicht unbedingt die schlechtesten. Wo wir eigentlich klassisch hier vor Ort herkommen, wir haben die Forschungseinrichtungen, die entwickeln viele neue Dinge. Und die Frage ist jetzt, der es entwickelt hat, ist der eigentlich der Gründer? In der Vergangenheit haben wir, und ich bin ja selber in Großforschungseinrichtungen aktiv, haben wir immer gedacht, oder ist ja auch nicht selten so gewesen, dass der, der sich was hat einfallen lassen, auch der ist, der gründen sollte. Nicht immer ist das so. Es gibt ja Forscher, die einfach gerne Forscher sind und die überhaupt gar kein Interesse am Umsetzen haben. Sondern die würden, wenn sie die eine Lösung gefunden haben, gerne zur nächsten Fragestellung überwechseln und soll ein anderer umsetzen.
Soll ein anderer
vermarkten. Dabei bleibt viel liegen. Es bleibt viel liegen. Also schicken wir aus dem Startup-Village in jede der 5 Forschungseinrichtungen, die um uns herum sind, also an die AWTH, in das Forschungszentrum Jülich, in das TLR, zu den Fraunhofer und zur Fachhochschule, jeweils eine Person aus dem Startup-Village, die dort versucht, Personen ausfindig zu machen, die etwas gründen wollen. Da können auch Personen drunter sein, die wissen noch gar nicht was, und koppeln die mit Innovationen, die dort im Grunde liegen und nicht zur Verwertung kommen. Denn da muss man jetzt mal klar sagen, wenn wir eben darüber geredet haben, wie Nordrhein-Westfalen so vielseitig in der Forschung ist, wir könnten durchaus mehr Gründungen gebrauchen. Naja, wenn wir das, wenn wir vergleichen, was haben wir an Forschung, an Wissensgenerierung und was haben wir dann an neuen Unternehmen, dann hinken wir, sag ich mal, den Amerikanern sicherlich hinterher. Das können wir besser. Wir sind aber auch schon deutlich besser geworden. Und zwar in den letzten 5 Jahren nach meinem Dafürhalten deutlich besser. Es gibt viel mehr Geld für Gründer. Also, was man auch von Venture bekommen, Venture Capital Unternehmen bekommen kann. Das ist, hat sich einfach verändert. Das ist heute besser als vor 5 Jahren. Also, es wandelt sich schnell. So, also will ich die gründen wollen, entweder mit Ideen koppeln oder mit Personen, die eher aus dem Bereich der Betriebswirtschaft kommen, die hier eigentlich weniger sind, daraus Teams formen, die Teams mit Ideen, entweder eigenen oder neuen Ideen oder welchen, die irgendwo liegen, verknüpfen und diese Unternehmen dann oder diese Startups dann entwickeln hier am Ort. Das ist die Idee. Und mit dem Startup-Village bin ich ja nur der Vorläufer des dann folgenden Gründerzentrums, oder wir nennen es auch hier Brainergy Hub, einem wirklich tollen Gebäude. Morgen wird es präsentiert werden. Also ein wirklicher Augenweide und ein tolles Ding. Aber es ist erst in 5 Jahren da, weil es einfach so lange dauert, es zu bauen. Wir werden also auch sehr viel lernen, auch über unser Startup. Wie macht man das hier am besten? Wir sind hier nicht in Köln, wir sind nicht in Aachen, wir sind nicht in Berlin, sondern wir müssen ja eine eigene Identität entwickeln. Und dieses Startup-Witchen hat auch vielleicht diese Möglichkeit, weil es einfach anders ist, als das woanders stattfindet. Wenn ich in Köln bin, im Marktplatz ist eine Gründung von mir, im Startplatz, naja, da sind alle auf einer Etage, das wuselt da unheimlich. Das ist hier nicht das Gleiche. Hier wohne ich in einem kleinen Häuschen, unterhalte mich mit meinen Nachbarn, gehe zur Bar oder zum Gastrobereich und kann mich mit den anderen unterhalten. Das ist ein anderer Charakter. Und diesen Charakter wollen wir ausprägen und damit hier auch eine Kultur des Gründens hinbekommen, sodass die Studenten, die nur 300 Meter entfernt sind, vielleicht in ihrer Mittagspause hier mal rüber wandern und mal gucken gehen, dass die Schüler aus der Schule mal hier raufkommen und sich mit denen unterhalten. Aber natürlich auch die Damen und Herren in unserem Alter, die vielleicht später auch mal überlegen, was zu gründen. Es ist ja nicht ausgeschlossen. Es ist nur die Erfahrung, dass dieses Wilde und dieses Risikobereite eher bei den unter 30-Jährigen verbreitet ist. Diese Kraft, die noch mit sich bringen. Und ich habe 7 Unternehmen angeschoben auf die unterschiedlichsten Weisen. Es sind schon eher die Jungen, die das machen. Die Jungen gerade schon auch. Welche, die gerade promoviert haben, die vielleicht sogar mit der Idee, die in der Promotion entwickelt worden ist, die jetzt auf ein Produkt anpassen und noch, sagen wir ganz offen, noch recht frei sind, noch keine Kinder haben, weil man eben schon sich zu 100% da reinspringen muss meistens. Ja. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch anders geht, aber das ist halt ein Charakter, den man braucht. Deshalb ist es gut, wenn man das früh macht, wenn man das machen möchte.
Also das riecht ja wirklich nach Leuchtturmprojekt. Inwieweit würden Sie das zusammenfassen? Wieso wird das ein Leuchtturmprojekt?
Ja, das wird natürlich ein Leuchtturmprojekt. Wir sind das jetzt schon. Man guckt von allen Seiten auf uns. Man besucht uns, möchte mit uns kooperieren. Das steckt natürlich auch klar. Es macht klare Vorgaben. Das ist klar, aber das brauchen wir auch. Also wir brauchen natürlich auch die Anspannung. Wir sind selber ein Start-up. Sie sind hier gerade in den Räumlichkeiten. Vor einem Jahr waren wir zu zweit. Jetzt werden wir schnell Ende des Jahres 20 sein. Das muss man alles organisieren. Das muss auch manchmal mit der heißen Nadel ist manche Sachen gemacht, weil es eben unter hoher Geschwindigkeit und jetzt auch noch Corona, was auch eine nicht geringe das Bremse ist einfacher. Für etwas, was man ganz neu aufbaut.
Ne? Ja, ja.
Also wir werden sicherlich, ich bin mir ganz sicher, dass wir einen Erfolg haben werden. Also für mich ist halt Gründen nicht das erste Mal. Allerdings gehöre ich zu denen, die etwas spät mit dem Gründen angefangen haben. Als ich selber mit dem Studium fertig war, ich bin nicht im Traum, wäre ich auf die Idee gekommen, mich selbst hinzusetzen.
Was haben Sie studiert?
Ich habe Maschinenbau studiert, an der AWTH. So,
ja.
Das ist natürlich hier quasi, ich bin genau so ein Klassiker, wie das normalerweise hier der Fall ist. Und da habe ich damals geguckt, wo gehst du hin? Und bin ich am Ende zum DLR gegangen, weil es ein interessantes Angebot war. Aber auch da habe ich nicht gedacht, ich gründe. Dann bin ich auch erstmal daran gekommen, Patente zu machen. Und mit den Patenten kamen dann schon die Umsetzungen zu Dingen, die gingen aber eher in der Regel an die Unternehmen. Und dann erst, als ich das Solarinstitut Jülich der Fachschule Aachen, also auch nur 300 Meter von hier, übernommen habe und dann den Solatum entwickelt habe und danach gedacht, das muss man doch selber noch gründen, habe ich meine erste Gründung hier am Standort in Jülich gemacht. Also insofern weiß ich, was es bedeutet, in Jülich zu gründen. Aber wenn ich überlege, wie ich damals angefangen und hätte ich eine Atmosphäre gehabt, von der ich jetzt so spreche,
profitiere.
Wir wären viel schneller gewesen. Wir hätten auch manche Fehler nicht gemacht. Man macht immer Fehler, da kommt man gar nicht drum herum.
Scheitern ist die höchste Form der Erfahrung.
Genau, aber man hätte so ein paar Dinge, also bis man erstmal wenn man keine Ahnung davon hat, eine GmbH gegründet hat und weiß, ich brauche ja einen Steuerberater, ich brauche noch sowas und sowas. Und das gut aufzusetzen, weil das kann man relativ einfach eigentlich. Und dann kann ich mich auf das konzentrieren, was eigentlich mein Business ist und nicht mit den Dingen abgelenkt werden, die eigentlich eine Art Standard ist. Und da werden wir hier natürlich massiv unterstützen. Hier wollen wir natürlich die richtige juristische Beratung dazu haben, aber wir wollen natürlich im Umfeld auch welche haben, die dann sich die Unternehmen angucken, diese jungen Unternehmen und vielleicht investieren. Ganz wichtig, wir brauchen hier die Investoren, wir brauchen die Kritiker, die Investoren sind die größten Kritiker.
Natürlich, es geht um ihr Geld.
Und die braucht die junge Gründung nicht beim ersten Mal, häufig beißt die einmal an, aber wenn der einem gesagt hat, also so kannst du das nicht machen. Also ich kann hier nicht investieren, weil du machst das nicht. Das müsste für mich erfüllt sein. Dann denkt der Gründer nach, das muss alles erfüllt sein. Was mache ich denn an meiner Sache vielleicht falsch? Vielleicht hat er ja recht. Ich komme besser an den Markt, wenn ich so rum oder so rum mache. Und dieses, das ist schon eine Kultur, ein Organismus. Ne? Und ich hatte ganz zu Anfang gesagt, wir wollen so etwas wie ein Perpetuum mobile bauen. Wenn Gründer vormachen, die aus den Forschungseinrichtungen kommen, wie man es macht, gucken die denen folgen gerade als junge, anfangende Doktoranden. Toll, was die da machen. Vielleicht kann ich das nachher auch. Und gucken dann, wie sie es machen. Und dann wirft man einen Motor an. Und das geht wirklich in meinem eigenen Institut, in der Solarforschung. Wir gründen etwa 10-mal so viel wie im Durchschnitt im DLR.
Oh ja.
Das ist nicht von alleine gekommen. Also Mitte der 90er Jahre haben wir mit den ersten Gründungen angefangen. Und diese Gründungen haben die nächsten nach sich gezogen. Dann habe ich einige selber gemacht, aber heute kommen meine PhD-Studenten zu mir hin. Ich habe mir was ausgedacht. Was hältst du denn davon? Und da gebe ich nur noch meine Meinung dazu, genau in der Weise, ich würde mal da und da gucken. Aber ich bin heutzutage auch nicht mehr der beste Berater, denn wenn ich zu den Gründungen, die ich jetzt als Business Angel unterstütze, zum Beispiel in Berlin, dann ist das Umfeld von denen drumherum der beste Berater. Weil die sind immer wirklich up to date, was passiert heute gerade. Ne? Wir schaffen eine sichere Atmosphäre. Wir passen auf, dass euch zumindest nicht die Falschen beraten. Und dann müsst ihr selber entstehen. Und dann läuft das, so wie ich das meinte. Es laufen, die einen ziehen die nächsten nach, wir kriegen einen gewissen Output. Klar, manche hören auch auf, steigen vielleicht in eine andere ein. Mhm. Sagen so, meine Idee ist nicht gut, aber kann ich bei euch mitmachen. Mhm. Ja, das ist ja frei. Es gibt neue Allianzen. Es ist ja, geht nur um dieses Ökosystem.
Es lebt.
Das lebt.
Und dann sind wir. Das ist wie Joghurt. Es lebt.
Genau. Und dann kann das hier ausgerollt werden. Und da sind wir einfach ein Riesenunterschied zu allen, die ich, oder den meisten, die ich drumherum kenne. Wir haben hier nochmal, wir haben 50 Hektar. Wir haben die nächsten 50 in wirklich guter Reserve und können nochmal 150 Hektar erweitern. Das ist alles im Flächennutzungsplan schon drin. Das heißt, hier kann man 40 Jahre lang eine Firma nach der anderen gründen.
Okay. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten 40 Jahre hier in Jülich. Inwieweit stärken Sie die Aktivitäten rund um das Rheinische Revier?
Wir verlieren viele Arbeitsplätze und wir verlieren sie natürlich sozusagen ein bisschen an der linken Seite. Mhm. Und wir können nicht einfach das aufnehmen und direkt daraus was anderes machen, sondern wir gewinnen vielleicht an der rechten Seite. Mhm. Und das wird sich auf die Dauer ersetzen müssen. Und da hat die Region einfach gesagt, ja, was kann ich denn? Also ich verstehe viel von Energie. Das ist einer der Gründe, warum wir hier Energie als eine der Hauptsäulen haben. Ich habe ganz großes Potenzial im Bereich der Digitalisierung. Das Forschungszentrum Jülich mit ihrem Großrechner, mit dem Umfeld an Leuten, die sich damit auskennen. Die Fachschule Aachen, die hier auch den Schwerpunkt hat in Energie und in der Digitalisierung. Und die Bioökonomie, das liegt ja einfach auf der Hand. Ja. Wir haben mit die besten Böden Deutschlands hier im Umfeld. Mhm. Wir haben also auch Agrarbetriebe, die jetzt nicht nur ums Überleben kämpfen, sondern durchaus mal in der Lage sind, vielleicht sich mit neuen Sachen zu beschäftigen und da auch Impulse zu setzen. Das passt natürlich wunderbar hier hin. Und wenn einer kommt, der was anderes machen will, ist er auch willkommen.
Vielleicht zum Schluss, im Energieforschungsbericht habe ich Ihre Vision zum Brainergy Park gelesen. Hat mir gut gefallen. Und auch das, was Sie zum Thema Wertschöpfung und nachhaltige Arbeitsplätze vor Ort gesagt haben. Und vielleicht mögen Sie uns zum Schluss noch einmal an dieser Philosophie, an dieser Vision teilhaben lassen.
Ja, wenn ich sage, ich bringe hier Transfer aus der Forschung hinein, dann bin ich dort an Business-Konzepten, an Techniken, die sind ja in der Regel noch in den Kinderschulen. Das heißt, bis die erwachsen werden, haben die noch eine lange Zeit, sprich, sind nachhaltig. Also ich bin nicht bei irgendwas, was völlig ausgeforscht sind und mache nachher noch den letzten Nippel an das Ding dran. Und wenn die eigentliche Sache nicht mehr funktioniert, dann gehe ich mit unter, sondern ich setze auf das, wo wir annehmen alle zusammen, dass es die Zukunft ist. Nehmen wir Wasserstoff, nehmen wir die Dinge, die in der Digitalisierung unterwegs sind. Da wissen wir nicht, was alles fliegt, aber wir haben ein Gefühl dafür, KI könnte es schon sein in der Zukunft. Mm-hmm. Also gehen wir in die Richtung los. Und wenn dann etwas kommt, kommt daraus das Nächste. Das ist das, was wir unter nachhaltig verstehen. Also wir setzen jetzt nicht auf den Verbrennungsmotor hier.
Das hätte mich auch sehr überrascht.
Wir setzen auch nicht auf Stoffe, die ich aus Kohle gewinnen kann. Mhm. Aber wir wissen sehr wohl, dass in Nordrhein-Westfalen insbesondere wir eine Reihe von Industrien haben, die basieren eigentlich auf das, was wir hier haben, nämlich der Möglichkeit, hohe Energiedichten zur Verfügung zu stellen. Also wenn wir uns ansehen, was wir an chemischer Industrie haben, dann sind wir hier Ballungszentrum in Europa. Das kommt aus der Kohle.
Na klar.
So, und wir müssen jetzt da etwas dagegen setzen, damit uns das nicht auch wegbricht. Und das sind Dinge, die hier insbesondere mit dem Wissen, nicht nur aus den Forschungseinrichtungen, sondern auch aus den Firmen, die im ganzen Umfeld unterwegs sind, drumherum besteht. Und das versuchen wir ja nach vorne zu bringen.
Herr Professor Hoffmann, herzlichen Dank. Vielleicht noch zum Abschluss ein Hinweis auf den Energieforschungsbericht. Die Printexemplare können über den Broschüren-Service des NRW-Wirtschaftsministeriums bestellt werden. Und natürlich gibt es auch Online-Versionen unter energieforschung.nrw. Herzlichen Dank.
Das war Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Sie finden diese und weitere Folgen auf www.energieagentur.nrw und überall, wo es Podcasts gibt.